Ja, ich möchte auch nochmal ganz herzlich begrüßen, alle, die ihr hier seid. Auf der Fahrt hierhin habe ich überlegt, wann war ich das letzte Mal in Jever, und dann kam ich auch so ungefähr auf den November. Ich dachte, das wird da ungefähr um diese Zeit gewesen sein. Ich meine, es wäre sehr kalt gewesen an dem Tag. Ja, auf eurem weißen Zettel, da steht als Predigttext ein Wort aus Richter 7, Gideon und die Midianiter. Und gestern Abend, da hatte ich dann so ein Erlebnis, das gibt es jetzt nochmal, dass das Leben so eine Vollbremsung macht und man muss sich neu orientieren. Da habe ich dann ganz andere Predigt auf einmal gehabt, die muss ich euch heute hier abliefern. Das ist eigentlich eine Predigt, die nur für mich ist. Ich habe mich entschlossen, heute nur für mich zu predigen. Aber nun seid ihr einmal hier. Dann können auch hier bleiben. Ja, das erste Wort, das ich vorlesen möchte, steht in 1. Mose 4. In 1. Mose 4, da heißt es in Vers 22, den muss ich mal eben aufschlagen, da, so ging Kain weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not östlich von Eden. Und dann habe ich ein Wort in Lukas 15 und da den Vers 4. Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Ich möchte noch einmal beten. Herr Jesus, für dieses kostbare Wort, das uns jeden Tag zur Verfügung steht, können wir dir nie genug danken. O Herr Jesus, in diesem Wort finden wir immer die Wegweisung für unser Leben. Und so wollen wir auch jetzt diese Stunde unter deinen Segen stellen, dich bitten, dass du zu unseren Herzen redest. Amen. Als ich ein kleiner Junge war, da bekam ich zu Weihnachten eines Tages einen Baukasten. In dem Baukasten befand sich ein Schiffsmodell. Das war noch nicht fertig, das musste ich erst bauen. Es war die MS Victory, das Flaggschiff von Admiral Nelson. Und auf dem Cover der Packung, da war dieses Schiff unter vollen Segeln, hohe Wellen, ein tolles Gemälde, und das war also ein prachtvolles Schiff. Dieses Schiff als Modell sah ich in meinem Geiste schon auf meinem Bücherregal stehen, und ich stellte mir vor, wie ich in den nächsten Tagen dann alle meine Freunde einlade, um zu bestaunen, wie tüchtig und wie wunderbar ich da gebaut habe. Nun müsst ihr bedenken, ich war noch nicht so groß, ich war vielleicht 11, 12 Jahre alt. Vielleicht war das wirklich eine Nummer zu groß, kann ja sein. Es passierte folgendermaßen. Dieses Schiffmodell bestand aus 1 Million Teilen. Schätzungsweise. Und die diese Bauanleitung, die bestand aus circa 1,5 Millionen Seiten. Am Buch. Und dann waren da, er hatte also diese ganz vielen Teile, und dann waren ganz viele Farben, die Ölfarben, wurden mitgeliefert zu mir, ne, das war alles da. Und nach der Bauanleitung musste nun jedes einzelne kleine filigrane Teilchen mit einer bestimmten Farbe versehen werden. Und es war eine Mordsarbeit, auf die ich mich gestürzt habe mit großem Eifer. Nach langen, endlos langen Tagen mühsamen Pinselns konnte ich mal noch nichts von dem Schiff sehen, gar nichts. Es war praktisch noch immer unsichtbar. Ich hatte das Bild von dem Cover mir hingestellt, das ich immer sehen kann. Ach, war Mist. Es gab zwei Teile unter diesen 1 Million Einzelteilen. Das waren die beiden Hälften des Schiffsrumpfs. Wenn man diese zusammensteckte, dann sah das schon aus wie ein Schiff. Die durfte man nicht zusammentun, sondern man musste erst 7.293.000 andere Arbeitsgänge machen. Und dann konnte man am Ende, ganz am Ende, diese beiden Teile zusammenfügen. Und dann machte das Sinn und dann sah er, war das wirklich eine gute Sache. Und immer steckte ich diese beiden noch unangestrichenen Schiffsteile so zusammen. Und dann stellte ich mir das so hin, damit er wenigstens irgendwie ein bisschen wie ein Schiff aussieht. Und irgendwann konnte ich nicht mehr abwarten und dann nahm ich den Plastikkleber und habe diese beiden Schiffsteile einfach zusammengeklebt und habe gedacht, das werden wir schon irgendwie kriegen, weil das schon alles da zusammen. Und dann klappte das nicht mehr. Ich verrate euch sicher kein Geheimnis, dass dieses Schiff niemals vollendet wurde. Da wurde nichts. Ich hatte auch gar nicht mehr so eine große Lust und allmählich verteilten sich die Einzelteile auch alle in allen möglichen Räumen. Es war einfach gelaufen, die Sache. Ich hatte keinen Spaß mehr dran. Ja. Das Schiff hätte schön ausgesehen, wenn es gut gebaut worden wäre, wenn ich mich an die Regeln gehalten hätte. Aber das ist das Schlimmste, was es für mich gibt, eine ausführliche Gebrauchsanweisung. Das mache ich nie. Meine Frau kann da ein Lied von singen. Ich darf überhaupt nichts zu Hause mehr machen, weil sie sagt, lass mich erst mal lesen. Ich bin immer so, ich packe was aus und dann drücke ich auf Knöpfe und gucke, wie es läuft. Und dann läuft es meistens nicht. Theater. Die Gebrauchsanweisung für unser Leben liegt hier bei mir auf dem Puls und bei dir ist es wohl auch irgendwo. Und ich bin schon bei Leuten gewesen, bei Kindern Gottes, die mir stolz ihre Bibel zeigten. Guck mal meine schicke Bibel. Und dann nahmen sie die aus dem Bücherregal und man konnte sie in dem Goldschnitt noch spiegeln. Aber da war die Sonntagsschulbibel dieses Menschen. Ne? Die war also schon ewig gehabt. Und die waren noch, manche Seiten klebten noch aneinander. An einen Fall kann ich mich erinnern. Die konnte man noch gar nicht richtig blättern. Diese Bibel war unbenutzt, jungfräulich. Ja, wenn ich das Wort Gottes nicht lese, dann werde ich bestimmte Regeln nicht beachten. Dann werde ich mich von Gott automatisch entfernen. Das kann nicht funktionieren. Dass ich das Wort Gottes vernachlässige und dann glaube, ich könnte mit Gott durchs Leben gehen. Das geht da nicht. Die Bibel ist sozusagen die Gebrauchsanweisung, die Bauanleitung eines geistlichen Lebens. Und die muss ich schon beachten. Ich muss schon tun, was da steht. Sonst wird das Ding nicht fertig. Dann haben wir ein Leben, was unfertig und chaotisch daherläuft und dann habe ich Probleme mit meinem geistlichen Leben. Ich bin von Beruf, ich soll ein bisschen zu mir von mir auch erzählen, und ich bin also ein christlicher Therapeut, ein Psychotherapeut, der auf christlicher Basis, auf dem Boden des Wortes Gottes therapiert. Und so kommen dann in der Mehrzahl Menschen zu mir, die im Glauben stehen, die also Kinder Gottes sind. Und die haben allesamt in der Regel ihre Bauanleitung nicht so richtig beachtet. Gewisse Dinge sind nicht gelaufen richtig. Das kann passieren. Und wenn das so ist, dann leidet man. Der gläubige Mensch leidet darunter, wenn es nicht läuft. Ne? Wenn man eigentlich bei dem Bruder und bei der Schwester sieht, wie es funktionieren könnte, und diese Freude, die andere haben, und diese Gebetsbereitschaft und die Liebe zum Wort Gottes, die hat man selbst so gar nicht. Man kann das gar nicht so empfinden. Man denkt vielmehr, irgendwie stimmt es mit mir nicht. Irgendwie komme ich nicht klar. Man hat sich dann entfernt. Wir kennen alle dieses Gleichnis, was wir auch im Lukas 15 finden. Dieses Gleichnis von dem verlorenen Sohn, das kennen wir alle. Das haben wir in Sonntagsschule schon gehört. Und trotzdem ist das genau das Wort, was mir gestern Abend so ganz stark in den Sinn kam. Und ich habe mich dann nochmal dran begeben und habe gesagt, ja genau, das müssen wir morgen reden drüber. Da heißt es in Vers 11, ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, und er teilte ihnen die Habe. Zunächst einmal ist völlig unerheblich, ob der die Frage, ob der jüngere Sohn berechtigt war, so eine Forderung zu stellen, das interessiert eigentlich überhaupt nicht dabei. Sondern hier, wir sehen hier im Gleichnis einen Menschen mit zwei Söhnen und der eine Sohn, der sagt, Vater, gib her, ich möchte den Anteil des Erbes haben und ich möchte jetzt mal etwas anderes tun. Ich möchte nicht immer hier in dieser Enge sein. Ich möchte nicht hier sein in der Gemeinde, immer dasselbe. Immer dasselbe, immer dieselben Leute. Ein Mann sagte mir neulich, Bruder im Herrn, und er sagte zu mir, weißt du, ich möchte meine Freiheit nicht aufgeben. Da habe ich mich immer gegen gewehrt, immer schon. Bin schon seit meiner Jugend gläubig, aber die Freiheit habe ich mir immer genommen. Ich gehe in die Gemeinde, wenn ich will, ne? Und manchmal ist mir sonntags auch danach, dass ich mal eine Radtour durch die Sonne mache und dann denke ich auch an den Herrn, ne? Und dann, oder wenn ich im Wald spazieren gehe, dann singen die Vögel und da ist mir Gott ganz nah. Kann man machen. Steht anders in der Gebrauchsanweisung, aber man kann, letzten Endes kann man alles machen. Wir können ganz alleine entscheiden, ob wir im Willen Gottes sein wollen. Wir können auch sagen, nein, Herr, segne mich doch mal woanders. Gib mir doch den Reichtum, den du mir gegeben hast, nicht immer nur am Sonntag in der Gemeinde. Ne, zum Beispiel möchte ich jetzt gerne mal im Strandkorb am Meer sitzen. Ne? Und da kann ich dann über dein Wort nachdenken. Segne mich doch mal woanders. Dieser Mann, von dem ich eben sagte, den ich gerade zitierte, ich möchte gerne frei sein, der sagte noch mehr. Ne? Der sagte, ich möchte meine Selbstständigkeit nicht aufgeben. Selbstständig möchte ich sein und bleiben. Ich bin immer selbstständig gewesen. Bin ein selbstständig denkender Mensch. Ja, das kann man sein. Ich habe viele Kinder Gottes kennengelernt. Viele Kinder Gottes, die genau diese Selbstständigkeit sich so bewahrt haben immer. Bis sie dann schließlich als potenzieller Seelsorgefall immer wieder mal auftauchten, weil das mit der Selbstständigkeit nicht hinhaut. Selbstständig ist man nicht, wenn man das Wort Gottes verlässt, wenn man die Ordnung Gottes verlässt, wenn man den Herrn verlässt, wenn man den Weg des Kain geht, von dem wir gelesen haben. Kain, der Mensch, der von Gott gemaßregelt werden musste und der dann weggeht vom Angesicht des Herrn. Ja, das ist nämlich der Fall. Wenn wir das Wort Gottes nicht beachten, wenn wir das als ein Joch ansehen, wenn wir den Glauben betrachten als eine Belastung, etwas, was uns behindert am Leben, was uns die Freiheit nimmt, dann werden wir uns von Gott entfernen. Gib mir den Teil des Vermögens. In Jakobus 1, Vers 14, da heißt es, jeder wird versucht, jeder Mensch wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Was haben wir denn für Begierden? Was gibt es denn für Begierden im Leben? Von Gottes Kinder sollte er eigentlich nur Begierden haben, Anbetung zu treiben, an die Gemeinde zu gehen, die Bibel zu lesen. Aber entdecken wir nicht in unserem sündhaften Leib auch Begierden, die mit dem Wort Gottes gar nicht übereinstimmen? Da ist die sexuelle Begierde und die Gier nach dem Geld und nach Reichtum und das Bestreben nach einem Leben, das in der Welt nicht so auffällt als fromm. Neulich hat mir ein Bruder gesagt, wir müssen, wenn Eva evangelisieren, müssen wir mit den Menschen erstmal eine Beziehung aufbauen. Also in meiner Bibel habe ich nicht gefunden. Ich habe ernstlich gesucht, ne, danach. Da stehen ganz andere Sachen drin, oder? Da steht zum Beispiel drin, da wir den Schrecken des Herrn kennen, überreden wir die Menschen. Das steht geschrieben, ne? Es steht geschrieben, dass wir uns mit ganzem Eifer um die Sache Gottes bemühen sollen. Wir sollen eben nicht uns irgendwelche Freiheiten nehmen. die vermeintlich zur Verfügung stehen. Nein, wir sollen dem Herrn gehorchen. Wir sollen uns nicht von ihm entfernen. Und was passiert, wenn wir uns von ihm entfernen? In Johannes 15, da lesen wir dieses wunderbare Gleichnis auch, der Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und keiner von euch muss Botaniker sein, um zu verstehen, was jetzt kommt. Das ist ganz einfach. Er sagt, ihr seid die Reben und wenn ihr am Weinstock angeschlossen bleibt, dann werdet ihr Frucht bringen. Viel Frucht bringen. Und wenn ihr euch vom Weinstock entfernt, also quasi abgeschnitten werdet, dann habt ihr keine eigene Frucht zu bringen. Dann werdet ihr sterben. Das geht gar nicht anders. Eine Rebe, die nicht am Weinstock ist, wird vertrocknen und sterben. Und so sind auch die Kinder Gottes, wenn sie sich vom Herrn Jesus entfernen, wenn sie auf den Weg des Kain gehen und gehen vom Angesicht Gottes weg, dann werden sie geistlich wirklich verkümmern. Der Geist Gottes, der in uns ist, wird sich dann zurückziehen, maximal bis zum glimmenden Docht. Und dann ist der Gläubige nicht mehr zu erkennen. Ein Gotteskind, was sich von dem Herrn Jesus entfernt, ist auf einmal als Gotteskind gar nicht mehr sichtbar, sondern es gleicht dem Menschen der Finsternis. Das Licht des Geistes Gottes zieht sich zurück bis zum glimmenden Docht, das bedeutet, keine Leuchtkraft, keine Hitze, nichts wird ausgestrahlt, der Docht ist einfach nur da, der nützt eigentlich gar nichts. Aber geh mal mit diesem glimmenden Docht ins Zentrallager von Shell Oil. Oder lass ihn im Wald fallen und geht dir ein Licht auf. Dann wird's hell wieder, ne? Der glimmende Docht, mit dem kann man wieder alles anzünden. Der Mensch, der sich weit entfernt vom Herrn Jesus, der kann wieder zurückkommen. Weil nämlich der Herr ein gnädiger und treuer, guter Hirte ist, der den Jüngern genau diese Frage stellt, wer von euch, der 100 Schafe hat, lässt nicht 99 stehen und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Das macht der Herr Jesus mit jedem Menschen, der sich auf den Weg macht, ihn zu verlassen. Und dazu nimmt er dann dieses Gleichnis. Das haben wir hier in der Bibel dann. Und er zeigt uns mal in einigen Sätzen, was passiert, wenn man geht, wenn man sich entfernt vom Herrn, wenn man auf dem Weg Kains unterwegs ist, weg vom Angesicht Gottes. Wir lesen, er teilte ihm die Habe, der Vater, machst du keine langen Worte, gab ihm, was er meint, was ihm gehört, und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen, ganzen Reichtum, der ihm da dem zugesprochen wurde, alles hat er genommen, alles, und reiste weg. Und zwar nicht in die nächste Nachbarschaft, das hat er vielleicht vorgehabt. Das habe ich oft gehört, ich will ja gar nicht weggehen vom Herrn Jesus, will ja nur ein bisschen lockerer sollte alles sein, ne? Nicht immer so ganz so eng. Ich bleib schon dabei, ja? Nein, es steht hier, eine Regel gibt es. Wenn ich den Herrn verlasse, dann geht es weg in die Ferne. Ich gehe nicht nur so ein bisschen weg. Dafür sorgt schon der Feind der Kinder Gottes. Der Feind der Kinder Gottes sorgt dafür, dass man weggeht in ein fernes Land. Ein fernes Land. Und da selbst, da angekommen, vergeudete er sein Vermögen, indem er ausschweifend lebte. Das ist die Gesetzmäßigkeit des Herrn. Dafür sorgt Gott schon. Kann sein, dass es die erste Zeit richtig gut läuft. Richtig gut. Man hat so viel mitzunehmen, ne? Man hat ja doch eine ganze Menge vom Herrn bekommen in all den Jahren. Und damit geht man jetzt ins Leben. Man wollte gar nicht so weit, aber man ist ziemlich weit weg. Gut. Aber nun gestaltet man sein Leben. weg in ein fernes Land und er vergeudet sein Vermögen. In Psalm 90, da lesen wir in Vers 7, wir vergehen durch deinen Zorn und durch deinen Grimm werden wir verstört. An einer anderen Stelle, da sagen die Kinder Israel, in unseren Sünden schwinden wir dahin. Man wird ganz arm, ganz schnell ganz arm. Du kannst mit dem Reichtum, den Gott in dein Leben gegeben hat, mit dem Reichtum deines Gotteskindes nicht mehr viel beginnen, wenn du den Herrn verlassen hast, wenn du dich auf den Weg in die Sünde machst, dann wirst du sehr schnell verarmen. Dafür wird der Herr sorgen. Das Zeug wird verschwinden. Es wird vergehen. Du wirst auf einmal Mangel leiden. Und so lesen wir es auch. Er vergeudete sein Vermögen, indem er ausschweifend lebte und als er alles verzehrt hatte, ja, da kam eine Hungersnot über dieses Land. Denken wir daran nochmal. Was macht der Herr? Der Herr Jesus, der sieht da, eins seiner Schafe geht eigene Wege. Weg. Geht alleine los. Hat sich von der Herde entfernt. Und jetzt, als der gute Hirte, geht er dem Verlorenen hinterher. Er wird dafür sorgen, dass es nicht überfallen wird. Er wird dafür sorgen, dass es nicht von wilden Tieren gefressen wird. Er wird dafür sorgen, dass es nicht in einen Abgrund stürzt. Er wird dafür sorgen, dass es heil zur Herde zurückkommt. Dafür sorgt der Herr auf seine Art. Durch seinen Grimm schwinden wir dahin, sagt der Psalmist. Ja. Ja, der Zorn Gottes, der ist durchaus vorhanden, aber sein Zorn wird gespeist durch eine unbeschreibliche Liebe, die sich darum kümmert, die darum bemüht ist, dass der gläubige Mensch, das verlorene Schaf, wieder zur Herde zurückkommt. Und dazu kann es passieren, dass die Umstände des Lebens negativ laufen, ne? Zum Beispiel, dass da, wenn man also so weit weg wohnt, ne, und dann hat man alles verplempert, seine ganzen Reichtum schon verloren, dann kommt auch noch eine Hungersnot. Ja, damit hat ja keiner rechnen können. Das konnte ja keiner ahnen. Dass auch wenn man eine Hungersnot kommt, das hat man nicht im Griff, ne? Man ist ja losgezogen in der Meinung, alles läuft. Und wenn das alles gut gegangen wäre, dann wäre es ja auch gegangen, hat mir mal einer so gesagt, ne? Originalton. Aber leider kam dann der Gesetzesgeber und der hat einfach so ein komisches Gesetz erlassen, dann ging es nicht mehr. Hat man nie gewusst. Und wer konnte ahnen, dass dann auf einmal dieser blöde Unfall passiert? Das hat man ja nicht extra gemacht, ne? Und auf einmal ist alle Pläne sind im Eimer, weil alle möglichen komischen Sachen passieren, und es läuft nicht mehr. So ist es dem Jungen hier gegangen. Eine Hungersnot kam übers Land. Was für ein Elend. Was blöd, ne? Das hat er nicht geplant. Und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Mangel zu leiden. Oh ja, was für ein Ärger. Was für ein Theater. Wenn ich Mangel leide, wie sieht das aus? Wir lesen in Psalm 34, Vers 10, mal eben blättern, 34, 10, weiter. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, das sind wir hier. Fürchtet den Herrn, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Was ist Fürchten? Was bedeutet Gottesfurcht? Gottesfurcht bedeutet zunächst Gehorsam. Ich gehorche dem, was im Wort Gottes geschrieben steht. Ich gehorche dem, was Gott sagt, was er will. Und Ein weiteres ist die Tatsache, die Erkenntnis, die Anerkenntnis der eigenen Unfähigkeit, der eigenen Begrenztheit. Das gehört damit zu, ich kann eben nicht alleine. Ich kann nicht alleine einfach losmarschieren und auf Gott verzichten. Ich kann nicht einfach meine eigenen Wege gehen und versuchen, meine eigene Persönlichkeit in irgendeiner Weise in den Vordergrund zu stellen. Ich kann mich nicht selbst verwirklichen, einfach indem ich auf das Wort Gottes verzichte. Dann mache ich was falsch. Dann habe ich das nicht richtig begriffen. Das Wort Gottes setzt den Menschen, den Gläubigen, in eine unbeschreibliche Freiheit. Es ist Freiheit, was du erlebst, wenn du das Wort Gottes beachtest. Dann begibst du dich nämlich als Mensch, als begrenzter Mensch, weg aus den Niederungen des Lebens auf eine höhere Ebene, auf die Ebene Gottes. Und dann erlebst du auf einmal, dass Christus wirklich lebt. Dann erlebst du die Wunderkraft des Herrn Jesus. Und dann fängst du an, in Dingen zu vertrauen, in denen eigentlich alles so übel aussieht. Ne? Im finsteren Tal fängst du dann wirklich, so wie der Psalmist auch sagt, an, dich am Herrn zu freuen. Darum sagt uns auch der Philipper ja, freu dich, freut euch im Herrn. Alle Zeit, jeden Tag, egal wo es lang geht, egal wo du langläufst, egal wie tief der Abgrund ist, durch den du musst, ja? Egal wie dunkel alles ist, hast du Grund, dich zu freuen. Und nochmal sage ich euch, freut euch, steht da, ne? Nochmal muss ich euch sagen, denn ihr seid in der Situation, ihr dürft euch freuen. Ihr seid Kinder des Lichts. Und Söhne und Kinder des Tages. Und ihr nehmt nicht mehr teil an der Finsternis. Ihr seid nicht mehr Kinder der Dunkelheit. Wie die übrigen, die keine Hoffnung haben, die draußen rumlaufen ohne Glauben, ohne den Herrn Jesus. Kinder des Lichts. Bis wir den Herrn verlassen und auf den Weg Kains abbiegen. Dann zieht sich das Licht in uns zurück und wir haben keine Leuchtkraft mehr. Und dann geht der Herr dem Verlorenen nach. Wie wunderbar. Ja, er warte nun, jetzt fing der Sohn an, Mangel zu leiden. So sieht er nämlich aus. Erstmal läuft alles noch gut. Es läuft richtig gut. Es gibt überhaupt keinen Grund, daran zu zweifeln. Dafür sorgt schon der Feind der Gotteskinder. Dass der Mensch, der sie in den Herrn verlässt, auf seinem Irrtum erstmal bleibt. Dafür werden dann alle Register gezogen. Dann läuft es eben richtig prima noch. Man möchte gar nicht meinen, dass er irgendwie negativ wäre. Aber dann kommt die Hungersnot. Und dann kommt der Mangel. Und dann erlebt man auf einmal, was einem fehlt. Tja, und dann hat er sich auf den Weg gemacht und hat sich an die Menschen gehängt, die sich letztens noch an ihn gehängt haben. Die Freunde, die er hatte und die sich alle von ihm aushalten ließen. Und da heißt es, er ging hin. Und dann heißt sie, und hängte sich an einen der Bürger. Nicht, er ging hin und fragte einen Bürger mal vorsichtig, ob er einen Job für ihn hätte. Ne? Und er ging hin und ließ mal seine Beziehungen spielen. Das steht ja alles nicht. Sondern er ging hin und hängte sich an einen. Oh, keiner wollte ihm irgendwas geben. Er hatte ja nichts mehr. Er hatte kein Geld mehr. Ne? War alles weg. Er hatte sein Reichtum längst verschwendet. Er stand als ein Mittelloser da. Als einer, der ausgebrannt ist, der auf einmal selber Hilfe braucht und der keine mehr findet. Ein Mensch, der sich plötzlich wirklich im Regen aufhält. Im Propheten Obadja, Der Prophet Obadja ist ein ganz kleiner Prophet nur, und wir lesen in Vers 7, bis an die Grenze haben dich getrieben, alle deine Bundesgenossen, bis an die Grenze. Betrogen, überwältigt haben dich deine Freunde, die dein Brot aßen. Sie legten eine Fußangel unter dir aus. So sieht das aus, wenn man Gott verlässt. Dann hat man ganz viele Gefährten und ganz viele Freunde. Und dann hat man auf einmal, viele Menschen sind um einen rum. Und man kann, solange man was zu verteilen hat, ist das gut. Aber dann, wenn man ausgebrannt ist, dafür sorgt der Herr, dann wird es übel. Dann wendet sich die Sünde gegen einen. Erstmal ist es verführerisch, mal woanders hinzugehen, ne? Mal ein Leben zu führen in völliger Freiheit. Aber wie sieht es aus, wenn man dann abgebrannt und leer und depressiv bis zum Letzten da steht. Nie mehr weiterkommt. Ich habe viele Gotteskinder kennengelernt, die waren in einer solchen Situation. Die waren genau in dieser Situation. Ausgemergelt. Vollkommen leer. Und sie sagten dann auch, keine Freude mehr am Herrn, schon ewig nicht mehr. Keine Freude, gar keine, kann ja nicht. Und kein Friede, sondern eine tiefe Angst, eine große Unruhe und eine lähmende Traurigkeit. Das ist dann das Ende davon. Und dann ist man nicht mehr wie ein Gotteskind, da kommt man nicht mehr daher. Man ist gerade mal so, dass man immer noch der Sohn des Herrn ist, ne? Dass man immer noch ein Kind Gottes ist, aber man ist nicht mehr als solches zu erkennen. Viele zweifeln überhaupt daran, eins zu sein dann. Und sagen mir dann, oh, ich glaube, ich bin überhaupt nicht gläubig, wahrscheinlich bin ich nie bekehrt gewesen. Denn ich fühle mich so elend, ich habe überhaupt keinen Glauben mehr. Und das ist das. Der Glaube, die Freude, der Friede, das ist ein Reichtum, der in unser Leben gelegt worden ist, durch den Geist Gottes. Der Geist Gottes ist in dein Leben gekommen und da hat dich mit einem ungeheuren Reichtum beschenkt. Der ist in dir. Solange du dich bei dem Herrn aufhältst, wirst du die Frucht des Heiligen Geistes hervorbringen. Die steht komplett in Galater 5. Können wir so lesen. Und dann haben wir da die Freude am Herrn und den Frieden, der allen Verstand übersteigt. Das ist eigentlich das sind die Kriterien eines Gottes, eines gläubigen Lebens, eines Lebens im Christus. Aber weggegangen auf dem Weg des Kain, weg vom Angesicht Gottes, da wird es dann ganz arm und leer. Da geht's nicht mehr. Da möchte der Feind der Kinder Gottes dich haben. Da will er dich haben. Genau da. Das möchte er. Dass wir uns dahin verirren und dann in der Finsternis der Seele bleiben. Krank. Und abgeschossen. Aber der gute Hirte, von dem haben wir gelesen, der lässt den Verlorenen nicht einfach weggehen. Wenn der Verlorene auch nichts mehr vielleicht von ihm wissen will, von dem Herrn, der Herr geht ihm hinterher. Der Hirte verfolgt dieses verlorene Schaf und bringt es zur Herde zurück. Wie sieht das aus? Wir lesen in Vers 15. Er ging hin, hängte sich an einen der Bürger jenes Landes und er schickte ihn auf seine Äcker Schweine zu hüten und er begehrte seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die Schweine fraßen und niemand gab ihm. Das ist das Ende davon. So ist es. Man ist an einem Ort angekommen, in der innere Mensch, die Psyche des Menschen ist tatsächlich ganz unten angekommen. Das Leben hat eine Vollbremsung hingelegt, alles lief so gut und dann erlebt man auf einmal diese innere Leere, diese innere dieser Schraubstock der Seele. Man kommt einfach nicht mehr klar. Die Schweine, das wurde in diesem, der Herr Jesus nimmt extra in diesem Beispiel, in diesem Gleichnis, dieses Bild, ne? Da ist ein Koben, da sind Schweine, die wälzen sich im Schlamm und im Dreck. Und da hat ein Jude der damaligen Zeit nichts verloren, ne? Gar nichts. Das war wirklich unrein, bis zum geht nicht mehr. Ein gläubiger Jude, der hätte sich da niemals aufgehalten. Und so konnten die Zuhörer genau sich vorstellen, wie furchtbar diese Situation war. Dieser Mensch war, er war da, wo er nie hin wollte, nie. Das hat er sich nicht vorstellen können, der Mensch, dass er da jemals landet. Da wollte man nicht hin. Ich habe einen Bruder in Christus, der hat einen nicht unbeträchtlichen Teil seines Lebens im Knast verbracht. Da wollte der auch nie hin. Mit dem habe ich zusammen eine Verwaltungsausbildung gemacht, vor 100 Jahren. Und dann hat er sich versündigt, ne, in seinem Amt als Amtsleiter, da hat er dann sich bereichert und dann in einer Größenordnung, die ihn für mehrere Jahre ins Gefängnis brachte. Ja, das hat er sich nie so vorgestellt. Da wollte er nicht hin, ne? Das war auch in seiner Lebensplanung gar nicht vorgesehen, jemals im Gefängnis zu sein. Aber da ist er gelandet. Mit allem, was dazugehört, ne? Mit allem Ärger, den man dann hat, wenn man wieder entlassen ist, ne? Mit all diesem Blödsinn. Kein Beamter mehr, ne? Und keine Stelle mehr. Und Eintragung in Führungszeugnis und all dieser Kram, ne, bis man da aus der Nummer wieder klarkommt, das dauert lang und das ist irreversibel manches. Ehe kaputt und alles im Eimer. Da hat man nicht hingewollt. Aber da ist man gelandet, weil man ungehorsam war, weil man auf den Weg des Kain ging, weil man wegging von Gott. Das hat er gemacht, genau das. Und dann hat Gott es so geführt, dass alles rauskommt und dass alles ganz furchtbar ist und am Ende lebt man dann bei den Schweinen und man ernährt sich von dem, was die Schweine ihm lassen. Ne? Und dann lesen wir, als er aber in sich ging, das ist eine tolle Situation. Da will der Geist Gottes jeden Menschen hinbringen, der sich auf eigene Wege begibt. Als er aber, in einer anderen Übersetzung, in einer älteren heißt es, als er aber zu sich selbst kam, also man anfing genau zu denken, über seine Situation nachzudenken. In einem englischen Kriegsschiff, zur Zeit der Segler, lange her, da arbeitete ein Schiffsjunge. Dieser Schiffsjunge, der war, irgendwie hatte den falschen Beruf, ne? Der war also aufmüpfig und der war ungehorsam und der kriegte immer Prügel und der war aber dennoch nie zu nichts zu gebrauchen. Und da sagte der Kapitän eines Tages, lass ihn mal in den Kielraum hinunter. Der Kielraum war in so einem alten Segler der allerunterste Raum, unter der Ladefläche. Durch den Bau des Schiffes kam es zu diesem Hohlraum, der da unter der Ladefläche noch entstand. Der sogenannte Kielraum. Der war unter der Wasseroberfläche. Der war also ganz tief unten. Und in diesem Kielraum war es absolut dunkel. Absolut dunkel. Da wurde er runtergelassen, da konnte er sich hinsetzen. Das hat er getan. Deckel wurde zugemacht, Finsternis, totale Dunkelheit. Aber er sagte sich, meine Güte, endlich, hier habe ich meine Ruhe. Schlafe ich halt ein bisschen ruhe mich aus, brauche nicht zu arbeiten. Dunkelheit macht mir nichts. Ja. Nach einer Stunde, zwei, sagte der Kapitän, jetzt lassen wir ihm mal eine Laterne runter. Und dann wurde er wieder geöffnet und eine brennende Laterne wurde jetzt in den absolut dunklen Raum hinuntergelassen. Und dann schrie der Schiffsjunge auf. Und dann war er entsetzt und er schrie um Gnade und schwor Besserung bis an sein Lebensende. Was war passiert? Auf seinen angezogenen Knien saß die Großmutter aller Spinnen. Und an seinen Händen, seine Hände, die hatten ja da sich abgestützt und da, die waren besät von Zerdrückten und noch halblebenden oder ganzlebenden, gräulichsten Tieren. Es war ein Raum voller Ungeheuer. Furchtbarstes Viehzeug krabbelte an seinen Kleidern, an seinen Gliedern hoch. Er war entsetzt über, manche Tiere waren so schrecklich, dass er fast der Ohnmacht nahe war. Das war kein schöner Ort, wo er da gesessen hat. Das war der schlimmste Platz, den es gab. Und da wäre er auch nie freiwillig reingegangen, wenn es da nicht so stockdunkel gewesen wäre. Wenn ich nicht sehe, ne, dann kann ich viel aushalten. Er hat einfach gar nichts gesehen. Und wenn man das nicht sieht, kann man sich auch nicht klar darüber werden, in welcher Situation man ist. Erst wenn das Licht des Heiligen Geistes in unser Herz wieder eindringt, wenn das Licht sich wieder ausbreitet, dann sehen wir, in welcher Situation wir eigentlich sind, wenn wir den Herrn verlassen haben. Dann sehen wir, wie sehr wir unser geistliches Leben verkorkst und wie wir den Namen des Herrn verunehrt haben durch unseren Ungehorsam. Als er zu sich selbst kam, ja, dann ist dieser Augenblick, dann kommt der Augenblick der wahren, echten Buße. Das ist wirklich Buße. Das ist Bedauern, Bereuen. Oh, wie habe ich mich darauf einlassen können, so weit wegzugehen vom Herrn? Das wollte ich doch gar nicht. Und jetzt bin ich hier gelandet. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater zurückkehren und werde zu ihm sagen, Vater, dumm gelaufen, diese blöde Hungersnot, alles wäre gut gegangen, aber leider, ne, alles falsch, das wäre schon gut gewesen sonst. Das lesen wir nicht, ne? Ihr wisst ja, ihr lacht, genau, weil ihr wisst, das steht was ganz anderes, ne? Als er zu sich selbst kam, sagte er, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater zurückkehren und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Das ist das, wohin der Geist Gottes in seiner Liebe die Kinder Gottes zurückbringen will. An diesen Punkt will der Geist Gottes uns bringen, dass wir einsehen, wir haben gesündigt. Und Gott ist der Gott, der Sünden gerne vergibt. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Das tut er doch. Ist doch vollkommen klar. Ist doch für unsere Vergehungen und Sünden gestorben. Am Kreuz auf Golgatha hat er doch sein oder dieses ein für alle Mal geschehene Opfer gebracht. Er hat sich doch für uns dahin gegeben, damit wir in ihm fortan leben. In der Freiheit der Kinder Gottes. Umgedreht auf dem Weg zum Abgrund. Ne? Warum? Weil der gute Hirte sein verlorenes Schaf niemals aus den Augen verliert. Vielleicht bist du heute Morgen hier und hast in deinem Herzen beschlossen, den Gieß höre ich mir noch an und dann wollen wir das mal lassen, sonntags morgen. Vielleicht hast du dich beschlossen in deinem Herzen, ich möchte das mal ein bisschen lockerer angehen alles. Vielleicht hast du zu Hause einen Sohn oder eine Tochter, die dir gesagt haben, ich will nichts mehr wissen. Vielleicht bist du traurig über einen Angehörigen. Dann lass das Wort heute zu dir geredet sein. Freu dich am Wort Gottes. Freu dich darüber, dass der Herr deine Situation ganz genau kennt und dein Herz ganz genau weiß, was dich bewegt. Ganz genau weiß, wie es dir damit geht, mit den Umständen. Und denk daran, er ist der Hirte, der das Verlorene niemals alleine loslaufen lässt. Das gibt's nicht. Vielleicht hast du dir vorgenommen, alleine loszulaufen, dann wisse, dass Gott, der Herr, mit dir geht und dafür sorgt, dass du wieder zurückkommst. Gott segne uns. Amen.